Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas da draußen, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella. Ich freue mich wieder mal auf eine Stillfolge. Ihr habt, glaube ich, mittlerweile gemerkt, es ist eins meiner Lieblingsthemen mit dem Schlafthema zusammen. Ich glaube, jede Mama kann es verstehen oder auch jeder Papa, weil einen dieses Thema einfach verrückt machen kann. Und wir haben gesagt, wir nennen es die große Stillfolge, weil es heute um das Stillen an sich, aber auch um das wichtige Thema Abstillen gehen soll. Ihr habt da auch fleißig Fragen reingeschickt und die werde ich heute mit Tabea Laue beantworten. Ich kann nur sagen, sie ist eine wirkliche Expertin auf ihrem Gebiet und ich hatte persönlich auch einen Notfallabstill, wie nennt man das, Coaching? Aber ich gebe erstmal das Wort an Tabea, vielleicht kann sie es besser nochmal beschreiben, wie das heißt. Erstmal hallo, liebe Tabea, schön, dass du heute bei uns bist.
Wie schön, dass ich da sein darf und danke für die Möglichkeit, dass wir heute ganz groß über das Stillen reden können. Mal gucken, was wir von dem großen, großen Thema heute alles unterbringen. Du hast schon gesagt, du hast dich irgendwann an mich gewendet mit Fragen im Abstillprozess. Das ist ganz oft, ne, wenn man eben dann so, wenn es eng wird, dann sucht man so die Hilfe. Ich bin immer ein Freund davon, dass man auch frühzeitig miteinander zusammenarbeitet, weil man da einfach so viel besser den Weg bereiten kann und viele Fragen vorab stellen kann, die man dann später nicht mehr stellen muss, sondern wo man dann einfach schon Antworten hat und sich so viel leichter machen kann. Deswegen bin ich nochmal total gespannt. Ich habe ja nur so Nuancen, Notfallnuancen von deiner Geschichte mitgekriegt, wenn du nachher ein bisschen uns dran teilhaben lässt.
Genau. Ich kann nur sagen, ich hätte jetzt im Rückblick so vieles anders gemacht. Ich glaube, es geht tatsächlich vielen Frauen so, kannst du auch gleich mal berichten. Ich war so, ich habe glücklicherweise überhaupt noch eine Hebamme gefunden, weil wir kurz vor der Geburt meines kleinen Sohnes umgezogen sind. Und ich wirklich, ich habe alles abgeklappert, alles abtelefoniert. Wir waren auch noch in den Sommermonaten mit dabei, wo, glaube ich, viele Sommerpause machen, auch generell. Wir waren halt im August, Anfang August hatte ich meinen ET. Und dann war ich einfach froh, dass diese eine Hebamme zugesagt hatte. Und ja, ich komme aus diesem Bereich, ich arbeite in dem Bereich, aber trotzdem bin ich auf gar keinen Fall Stillberaterin oder Stillexpertin oder irgendwas. Und ich hatte auch trotzdem dieses gutgläubige Denken, oh, ich habe eine Hebamme, jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Und leider war Stillen auch nicht ihr Expertengebiet, aber das hat sie auch nicht so kommuniziert oder auch wusste das selber nicht. Also sie zum Beispiel ist ein Satz gefallen, der ist ganz doll bei mir hängen geblieben. 6 Wochen lang muss das Stillen halt wehtun, das ist bei allen so. Und man muss sich da wirklich durchkämpfen und es zeigt sich dann, wer das wirklich will und wer das schafft. Man muss einfach dranbleiben und dann spürt man auch den Erfolg. Und das ist so wichtig fürs Kind. Und ich bin da so in einen blöden Strudel geraten und habe 2 Wochen lang echt mit den heftigsten Milchstaus, Mastitiden zu tun gehabt. Und deswegen bin ich so froh, du hast auch einen tollen Kurs rausgebracht, den, wie heißt der nochmal genau, richtig anlegen, glaube ich.
Mhm, genau.
Erzähl uns gerne bitte davon und ob das stimmt, was ich hier erzählt habe, dass es leider vielen Frauen vielleicht so geht.
Also das, was du erzählst, dass viele Frauen oder auch letztendlich das, was deine Hebamme erzählt hat, dass viele Frauen, viele Stillende letztendlich ganz lange kämpfen am Stillbeginn, das stimmt. Die Frage ist nur, warum das stimmt und warum wir auch als Fachkräfte diese Erfahrung machen, dass das immer wieder so ist. Ne? Also es ist so ein bisschen das Problem von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Deswegen, weil wir haben noch keine gute Stillvorbereitung. Stillvorbereitung ist überhaupt noch nicht so verbreitet wie jetzt Geburtsvorbereitung. Wir wissen, wenn wir schwanger werden, dann brauchen wir einen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Die meisten wollen das wahrnehmen. Es gibt immer eine kleine Prozentzahl, die es nicht wahrnehmen will. Und es gibt da inzwischen auch verschiedenste Stile davon. Also wie kann ich mich auf die Geburt vorbereiten? Eher mental, eher praktisch, mit Partner, Partnerin, einem Wochenendkurs und so weiter. Also es gibt eine große Variation, wo ich dann auch selber als schwangere Person mehr raussuchen kann, wie möchte ich das dann für mich haben. Und das ist eine Situation, die total gut ist und ein Teil davon wird von der Kasse übernommen. Das heißt, ich brauche mir auch um die Finanzierung nicht so große Gedanken machen. Beim Stillen werde ich sehr allein gelassen und je nachdem, wer den Geburtsvorbereitungskurs leitet, kommt da eben sehr viel Tiefenwissen und wichtiges Wissen zum Stillen mit oder eben auch nicht. Und wenn wir da schon früh drauf quasi eingestellt sind, so und so wird es wahrscheinlich laufen, dann ist unsere Erwartungshaltung da einfach sehr eng drauf. Das ist letztendlich egal, ob wir davon ausgehen, es darf nicht wehtun oder es wird 6 Wochen wehtun. Ich bin sehr eng in meiner Vorstellung. Und wichtig ist in meinen Augen in der Stillvorbereitung, dass ich eben sowohl mental von dem, was ich erwarte und wie ich es mir eigentlich auch gestalten möchte. Was bin ich für ein Mensch? Wie möchte ich es mir gestalten, vorbereitet bin? Aber auch mit praktischem Anlegewissen, weil ja, Anlegen ist einfach so eine Tätigkeit, die mache ich locker 12 Mal pro Tag nach der Geburt und das mal 2. Das heißt, ich bin da sehr, sehr viel mit beschäftigt und habe da dementsprechend einfach auch ganz viel Handlungsspielraum, wie ich das gestalten möchte. Und deswegen gibt es bei mir eben neben dem 10 Jahre funktionierenden Stillvorbereitungskurs jetzt endlich auch den richtig Anliegenkurs, den ich zusammen mit richtig Wissen und 8 ganz tollen Stillpaaren auf die Beine stellen durfte.
Würdet ihr mich sehen? Ich habe mein Gesicht schmerzhaft verzogen, als ich das nochmal gehört habe, dieses 12-mal da täglich oder noch häufiger. Ich erinnere mich dran und es war so eine schmerzhafte Zeit, wirklich. Ich habe so oft geschluchzt dabei und ich finde es auch schade, ehrlich gesagt, wenn ich an diese ganz, ganz frühe Wochenbettzeit zurückdenke, dass es so ein bisschen überschattet, muss ich sagen. Und mit ganz, ganz vielen Tränen, wie gesagt, verbunden. Meine Mutter war da, hat uns total unterstützt. Die stand aber dann auch immer daneben. Felix stand neben mir und beide wussten nicht, was sie machen sollen. Aber wir wussten irgendwie alle, das kann nicht richtig sein. Also das kann nicht alles sein, was man machen kann. Und dann, wie es so ist, so oft, habe ich dann wieder nachts irgendwie gegoogelt und mir da so Halbwissen versucht anzueignen. Und bin zum Glück auf eine Stillberatung gestoßen und da haben wir dann mit Lasern und mit wirklich, wirklich richtiger Anliegetechnik gearbeitet. Die hat mir so ein Video gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das von der WHO tatsächlich produziert oder verfügbar das gestellt.
Von der WHO und UNICEF gibt es einige Sachen, die zumindest ja. Schon mal ja, einfach ein erster Schritt sein können, ja.
Genau, und ich freue mich so, dass du jetzt diesen Kurs rausgebracht hast, weil dieses richtig Anlegen, genau danach habe ich halt gesucht, ne? Weil ich wusste, es kann nicht sein. Immer dieses, das lief irgendwie nicht, diese Verbindung zwischen meinem kleinen Sohn und mir, dass er da genug Brust immer in den Mund bekommt. Darauf bin ich relativ schnell gestoßen, dass das so wichtig ist. Und dann war ich da bei dieser Stillberaterin, die auch eine ganz tolle Hebamme unter meiner Geburt übrigens war, lustigerweise. Und die hat mir das dann 2-3 Mal gezeigt und ich bin auch wieder in Tränen ausgebrochen, weil es nicht schmerzhaft war plötzlich. Und das, obwohl ich extrem wunde Brustwarzen schon hatte. Und ich habe als erstes gesagt, ich wusste es, dass es anders geht. Ich hab's gewusst.
Mhm. Ja. Und das ist so wertvoll, was du gerade sagst, weil das habe ich immer wieder in Stillberatungen, wenn wir eben Einzelberatungen machen zum Anlegen. Da macht das ja nicht ich, dadurch, dass ich über Video berate, sondern da machen das die Stillenden selber. Und dieser Moment, wenn mir vorher gesagt wird, die Schmerzskala ist bei 8 bis 9, wenn man von 0 bis 0 sind keine Schmerzen und 10 sind ganz starke Schmerzen, und die sind von 8 bis 9 und wir sprechen über das Anlegen, die Stillende positioniert nach meiner Anleitung, achtet auf das, was ich ihr dann für die Situation sage. Wir nehmen die Stillposition angepasst auf die Verletzungen, die entstanden sind davor. Und dieser Aha-Moment, krass, dieses Kind stillt, die Verletzung ist immer noch da, das Schmerzlevel ist vielleicht bei 2 bis 3, also das heißt vielleicht noch nicht schmerzfrei, aber die Vorstellung vorher ist ja, das muss ja weiter wehtun, weil da ist ja eine Verletzung. Und das ist quasi der Moment, dieses Auflösen von diesem Glaubenssatz, es muss ja wehtun, weil da ist ja schon eine Verletzung entstanden, die so ein Relief ist. Und mit dem richtig Anlegen-Kurs haben wir halt einen Kurs geschaffen, der günstiger ist als eine Beratung bei mir und so viel verschiedene Situationen mit verschiedenen Mamas zeigt, dass man sich das gut erarbeiten kann, wie man das Anlegen schmerzfreier gestalten kann und zwar direkt normalerweise auch. Und auch wenn es Schwierigkeiten gibt, die jetzt nicht sofort behebbar sind, sondern wo es vielleicht hintendran nochmal medizinische Intervention vielleicht auch braucht oder wo eine Infektion entstanden ist oder. Das kann ja alles zusätzlich sein. Aber man hat zumindest aus dem Bereich Anlegen das meiste rausgeholt.
Total. Ich frage mich halt, ich finde es immer ganz schwierig, ich merke das auch selber in meiner Arbeit, wie man zum Beispiel Erstgebärende für dieses Thema abfangen kann, abholen kann. Also ich habe leider das Gefühl, wir Menschen, wir müssen immer durch so einen gewissen Leidensdruck gehen, bis dann irgendwie eine Veränderung eintreten darf. Gleichzeitig hast du jetzt schon mal diesen Kurs geschaffen, aber ich frage mich auch, werden das dann die Frauen machen oder wie können wir dieses Mindset irgendwie verändern? Es müsste wahrscheinlich einfach Teil der Geburtsvorbereitungskurse sein, weil wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall angekommen, das ist Krankenkassen übernommen und solche Dinge. Was denkst du, was fehlt daran, was kann man machen, dass wir mehr diese Frauen erreichen können? Wir sprechen auch gerade drüber, das ist auch schon wieder, glaube ich, ein guter Punkt.
Ja, ich glaube wirklich dieses einfach wirklich ehrlicher drüber reden und selber die eigenen Glaubenssätze immer wieder anzugucken. Ein zweiter Glaubenssatz ist so, naja, beim ersten, klar, da war die Brust quasi noch nicht, ist noch nicht gewöhnt und dann beim zweiten hat es aber nicht mehr so weh getan, weil da war die Brust es ja schon mal gewöhnt. Das ist tatsächlich völlig anders oder konträr zu dem, was viele Stillende doch wieder erleben, auch beim zweiten nochmal durch das gleiche tiefe Tal durchzugehen. Manche schaffen es dann, früher Bescheid zu geben. Aber ich habe kürzlich eine Beratung gehabt bei einer Drittgebärenden, die sich nach 4 Monaten Schmerzen meldete mit den Worten, Tabea, ich glaube, es könnte sein, dass ich dich vielleicht demnächst mal brauche. Und dieses, weil das ja auch so eine Zeit ist, wo Zeit so anders fließt. Also deswegen haben wir den neben dem Stillvorbereitungskurs, bei dem ich genau das erlebe, was du eben auch beschreibst, das ist noch nicht verbreitet, das machen noch nicht viele. Es gibt unheimlich viele Angebote inzwischen, auch online, also auch da verschiedene Online-Kurse mit verschiedenen Ansätzen von verschiedenen Autorinnen. Da kann man sich sehr, sehr viel auch zu unterschiedlichsten Preispunkten aussuchen. Und gleichzeitig ist es was ich natürlich niemanden, der das für unnötig hält, hinterhertragen kann. Es braucht wirklich das ehrliche Sprechen miteinander. Und der wirksamste Hebel ist wirklich, wenn wir nicht versuchen, unseren Freundinnen auf Basis unserer eigenen Erfahrungen zu sagen, darauf musst du achten, sondern mach einen guten Stillvorbereitungskurs oder mach einen Stillvorbereitungskurs und ich kann dir den und den empfehlen. Darüber habe ich Gutes gelesen, Gutes gehört, habe den selber gemacht oder probier einen aus und schau, ob du da mit einem sicheren Gefühl rausgehst. Mit einem Gefühl von, ja, jetzt weiß ich deutlich mehr und jetzt habe ich mehr Klarheit oder weiß vor allem auch, wo ich mich hinwenden kann. Und deswegen haben wir jetzt mit dem Richtig-Anlegen-Kurs quasi eine zweite Säule geschaffen. Das richtige Anlegen, dass es da auf viel Technik ankommt und dass richtig und richtig 2 Paar Stiefel sind. Also es kann ganz viel, es wird immer ganz viel, naja, das Kind muss den Mund halt weit offen haben und darf nicht nur die Spitze der Brust im Mund haben. Das sind Sachen, die sich so verbreitet haben. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Was passiert da eben zwischen Kind und Brust? Und warum tut das manchmal weh? Und warum ist das Gegenteil von richtig nicht falsch, sondern einfach schmerzhaft oder mit Folgen? Und das ist auch was uns halt einfach sonst so oft so tief trifft, ne? Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht, ich bin eine schlechte Mama. Wir beziehen das so schnell auf uns selber. Mhm. Und das tut so weh im Herzen. Und das gehört ja zu dieser Trauer im Wochenbett oft auch noch dazu. Jetzt habe ich dieses Baby geboren, auf welchem Weg auch immer. Vielleicht bin ich schon unglücklich mit der Geburtserfahrung gewesen. Und jetzt schaffe ich es noch nicht einmal, dieses Kind zu ernähren, so anzulegen, dass es nicht wehtut, ich bin zu schwach, ich halt dieses Durchhalten nicht aus. Und da ist einfach, also das ist einfach auf so vielen Ebenen, dass wir das eingetrichtert bekommen haben, unser ganzes Leben lang in unserer ganzen Gesellschaft, dass es einfach so einen riesigen Mindset-Shift braucht, dass es wirklich oft einfach schwierig ist,
da
einen Weg zu finden.
Ja, da sprichst du ganz wichtige Sachen an. Das Witzige ist ja auch, wie sehr diese Glaubenssätze irgendwie in uns verankert sind. Ich hatte zum Beispiel auch dieses Gefühl in mir von Mangel irgendwie. Ich will jetzt nicht noch mehr Geld für einen richtigen Stillvorbereitungskurs ausgeben. Ich wusste sogar, dass es das gibt. Aber ich dachte mir, ich mache den und den Online-Geburtsvorbereitungskurs, übrigens auch bei Dr. Med Konstantin Wagner, den ich ja so toll finde, mit dem du ja auch schon zusammengearbeitet hast. Und dein Kurs ist jetzt ja auch auf Richtig Wissen publiziert worden, der Richtig-Anlegen-Kurs. Und da gab es tatsächlich auch einen einstündigen Stillvorbereitungskurs mit drin, wo ich so dachte, ah, super, Haken dran. Aber ich wusste ja einfach noch gar nichts, selbst in meiner Bubble, die ja auch in der Geburtshilfe eigentlich tätig ist, was da alles sein kann und stattfinden kann. Und wie gesagt, hatte ich das Gefühl, ich darf jetzt nicht noch mehr dafür Geld ausgeben, weil ich hatte ja auch noch diese Hausgeburt geplant und ach, Erstausstattung, da kommt halt so viel auf einen zu. Aber mittlerweile sehe ich das etwas anders, muss ich sagen. Ich werde beim nächsten Mal so viel anders machen. Ich denke mir auch so, ich habe jetzt so ewig gestillt. Wir stillen auch immer noch. Mein Kleiner ist 22 Monate alt. Ich habe mir nicht die perfekten Stilloutfits zum Beispiel auch gekauft, weil ich immer dachte, ach, so lange wird das doch alles nicht. Alle sagen vielleicht so 12 Monate. Das war auch immer so eher mein Erwartungshorizont, wobei ich relativ frei daran gegangen bin. Aber ich habe richtig gemerkt, jetzt so im Nachhinein, wenn ich das betrachte, dass ich persönlich mir es nicht wert war, da zu investieren und jetzt das bereue im Nachhinein. Und deswegen meine Frage an dich, weil ich bin da ja auch schon mit so einer Frage wieder gerade rangegangen. Erstgebärende erreichen wir nicht, aber ich glaube, dein Kurs ist auch was für Zweit- und Drittgebärende, oder?
Oh, du sagst es. Also sowohl der eine als auch der andere, ne? Also mein Stillvorbereitungskurs, ich kann natürlich nicht für andere sprechen, ist tatsächlich gar nicht so wissenslastig. Also da ist auch Wissen drin, keine Sorge. Da ist quasi einfach nochmal die Auffrischung auch drinnen, was wichtig ist für das Stillen in den ersten 3 Tagen, in den ersten 14 Tagen. Und was aber der Kernkurs ist, also der Kernstillvorbereitungskurs, ist bei mir wirklich ganz viel zu reflektieren, wo stehe ich gerade, was für Erfahrungen habe ich gemacht, mit welchen Erfahrungen gehe ich in diese Stillbeziehung rein und wie möchte ich die erleben und was brauche ich dafür. Und dafür machen wir immer wieder Abschnitte und Übungen und deswegen funktioniert das auch so gut für Zweitgebärende, deswegen, weil wir ja in einer völlig neuen Situation sind. Ja, plötzlich ist da ein zweites mit uns lebendes Kind. Und da kommen einfach ganz viele Fragen auf zu, wie gestalte ich das Wochenbett mit diesem anderen Kind? Wie gestalte ich die Stillzeit mit diesem anderen Kind? Und auch darüber muss ich neu nachdenken. Und die Fragen sind so gestaltet, dass man diesen Kurs oder diese Workbooks, sind so gestaltet, dass man das mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem sechsten Kind genauso sich wieder vorbereiten kann. Und da den gleichen Benefit von haben kann und auch nochmal gerade rückt, was man in der ersten Stillbeziehung erlebt hat. Weil das, was wir als letztes natürlich erleben, ist diese größeres Stillkind, egal wie groß, dann zu dem Zeitpunkt und Abstillperiode, in der Stillbeziehung ganz anders funktioniert als mit einem neugeborenen, wobbeligen Mini-Baby. Und deswegen ist es mir eben so wichtig, also das Wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel über das, weil du vorhin gesagt hattest, du hattest einen Workshop dabei über oder Stillvorbereitungsworkshop, der ungefähr 1 Stunde gedauert hat. In 1 Stunde habe ich einen Workshop, der geht 1 Stunde lang, da rede ich ausschließlich über das Anlegen in den ersten 3 Lebenstagen. Da kann ich 1 Stunde lang dir ganz, da gebe ich ganz konkrete Tipps, da bespreche ich die verschiedenen Situationen, die zum Beispiel im Klinik-Setting auftreten. Dann habe ich nochmal einen Workshop dabei, der geht 1 Stunde, der geht um das Stillen in den ersten 14 Lebenstagen, genauso wichtig. Und da werden die Sachen angesprochen, mit denen du konfrontiert sein wirst, auf einer sehr infolastigen Art und Weise. Im Stillvorbereitungskurs war mir aber total wichtig, zu schauen, was ist denn deine Stillreise? Weil Natürlich kann ich dir aus Fachsicht, ja, du weißt selber von Wochenstation, da erlebt man viele Dinge, und aus Fachsicht kann ich da ganz viele Tipps geben. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es da draußen so viele bunte verschiedene Familien gibt, dass das super individuell ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ein Zwei-Mama-Elternpaar, dass vielleicht beide stillen möchten, die stellen sich einfach ganz andere Fragen, und für die ist dieser Kurs genauso möglich wie eine heteronormativ Zweitgebärende, die schlechte Stillerfahrungen oder gute Stillerfahrungen mit dem ersten Kind gemacht hat, weil sie einfach Glück hatte. Deswegen, also es ist wirklich sehr, sehr individualisierbar. Das kann man sich immer, das ist so abstrakt, das kann man immer nicht beschreiben. Deswegen habe ich auf der Seite dazu ein paar Rückmeldungen auch. Und es geht wirklich darum, selber den eigenen Weg zu finden.
Super, ich liebe es schon, was für Beispiele du gerade gebracht hast. Vielen Dank dafür. So, ich würde sagen, wir haben nämlich ein paar Fragen erhalten. Wir binden das vielleicht auch ein bisschen in den weiteren Verlauf ein. Wir wollen heute ja auch noch übers Abstillen sprechen. Du hast es schon durchklingen lassen. Es ist alles sehr, sehr individuell. Ich bin mitten im Prozess und ich kann bestätigen, es ist eine Achterbahnfahrt, die hinter uns liegt. Und ich glaube, die Fragen, die reinkamen, gingen tatsächlich auch am meisten in diese Richtung. Vielleicht könnten wir damit starten. Es kam eine Frage: Was bedeutet überhaupt Langzeitstillen? Gibt es das überhaupt? Vielleicht da kurz einmal von dir das konkrete Wissen zu. Was ist überhaupt das vielleicht auch weltweite oder deutschlandweite Abstillalter? Ich bringe immer zu viele Fragen rein. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal.
herrlich. Du hast jetzt genau mehrere Fragen gestellt. Das biologische Abstillalter, die durchschnittliche Stilldauer. Tatsächlich die ganz aktuellen Zahlen der durchschnittlichen Stilldauer habe ich gerade nicht im Kopf. Das biologische Abstillalter kommt immer darauf an, nach was man das anguckt. Und da finde ich zum Beispiel die Forschung von der Frau Detweiler total interessant. Die ist eine Anthropologin und die guckt sich Säugetiere an und vergleicht deren Säugezeit mit verschiedenen anderen wichtigen Ereignissen im Lauf des Lebens. Also zum Beispiel der Zahnwechsel oder das Eintreten der Pubertät. Und dann wird das quasi prozentual verglichen. Also wie viel haben die Zeit bis zur Pubertät oder bis zum Zahnwechsel und wie viel Stillzeit haben die? Und daraus ergeben sich, also mit verschiedenen Säugetiergruppen macht sie das. Und daraus ergeben sich total interessante Zahlen. Und da kommen wir, wenn wir das auf Menschen übertragen würden, auf ein Abstillalter von zwischen 2,5 und 6 beziehungsweise 7 Jahren. Also je nachdem ist da einfach auch eine Varianz drin. Das ist ja schon mal viel länger, als wir uns jemals vorstellen könnten. Es gibt dann noch so einen Peak irgendwo dazwischen, wo quasi vermehrt die Stillzeit beendet ist. Und dann ist es halt immer so, was verstehen wir als Menschen unter Abstillen? Wir als Menschen verstehen meistens unter Abstillen dann, wenn das Baby nimmer an oder wenn das Kind nicht mehr an uns hängt. Dass aber danach dann häufig noch eine ganze Weile Pränahrung verwendet wird oder dass Kinder, die von Anfang an Pränahrung verwenden, das auch gerne mal länger brauchen, als den gestillten Kindern zugestanden wird. Da gucken wir immer so ein bisschen unterschiedlich drauf. Oder manchmal wird dann auch gesagt, naja gut, wenn die Kinder mit einem Jahr abgestillt sind, dann brauchen die auch keine Flasche mehr. Theoretisch stimmt das alles, aber jetzt mal in die Beratungsrealität mit den Familien, mit denen ich arbeite. Familien sind verschieden, Kinder sind verschieden. Und wir dürfen, glaube ich, einfach anfangen, damit aufzuhören, uns über Begrifflichkeiten zu streiten. Was genau ist denn jetzt Langzeitstillen und darf das überhaupt Langzeitstillen heißen? Ist es nicht vielmehr Normalzeitstillen? Diese Diskussionen, die bringen uns eher gegeneinander, sondern würde es nicht viel mehr helfen, wenn wir mehr darüber reden, Mensch, wie ging es dir? Was hättest du gebraucht? Mensch, was hätte dein Kind gebraucht? Und diese Schuld, die damit einhergeht, die Schuld, die wir uns selber machen, die Schuld, die wir uns einreden lassen oder die wir eingeredet bekommen sollen, einfach zu vermindern. Wusstest du das zum Beispiel, es wird Stillberaterinnen ja immer nachgesagt, dass sie quasi Stillen zum einzigen erkoren haben. Wusstest du, dass das Präsenteste, wenn es darum geht, dass Stillen das Beste ist, dass das gar nicht von Stillberaterinnen kommt, sondern dass es auf Säuglingsnahrungspackungen draufsteht. Also dort begegnet es uns am meisten. Also es ist einfach, wir kaufen eine Säuglingsmilch und lesen die ganze Zeit, Stillen ist das Beste, Stillen ist das Beste. Und dann heißt es die Stillmafia. Also wir müssen mehr in der Gesellschaft drauf gucken, was kommunizieren wir denn überhaupt übers Stillen und was haben wir eigentlich für Bilder über den Umgang miteinander und mit unseren Kindern. Und dazu gehört eben auch zu akzeptieren, wenn jemand nicht mehr stillen möchte oder wenn jemand länger das Stillen zulassen kann und die Kinder einfach das Stillen länger brauchen, solange es für beide okay ist.
Schön gesagt. Sehe ich ganz genauso. Bin ich ganz bei dir. Und ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, die ich wieder mal mit so einem Spruch hatte, weil ich glaube, alle, die vielleicht schon mal eine Stillerfahrung hatten, die, sage ich mal, über den 12. Lebensmonat hinausging. Für mich persönlich war das so eine unsichtbare Grenze. Ab dem Zeitpunkt wurde ich so oft gefragt, du stillst ja immer noch, wann willst du denn mal aufhören mit Stillen? Oh. Also auch immer mit diesem Hintergrund so, du bemutterst dieses Kind oder ach, ich weiß auch nicht, oder auch dieses Unwissen darüber, dass es eine Beziehung ist und nicht nur von mir ausgeht, fand ich ganz schwierig. Und die Anekdote, die ich erzählen will, die war bei meinem Hausarzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich dort war. Ich glaube, ich brauchte einfach eine Krankschreibung. Ich habe ja auch ab dem 12. Monat dann wieder angefangen zu arbeiten. Das war sehr schwierig, dieses viele nächtliche Stillen. Nebenbei, da habe ich mich dann ja auch an dich gewandt für diese Notfallstillberatung. Und jedenfalls saß ich dann da im Wartezimmer mit meiner FFP2-Maske auf und dann kam der ganz kurz rein und meinte, ach, Sie sind doch die Langzeitstillende, ne? Ja, ich komme gleich einmal kurz vorbei. Was haben Sie denn? Ja, ich glaube, ich habe eine Grippe. Ja, okay, dann stelle ich ihm nur kurz diesen Zettel aus, bla bla. Also der ist gar nicht auf mich eingegangen, er hat mich auch nicht untersucht und Co. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich diese Langzeitstillende war, was das damit zu tun hatte, dass ich jetzt in seiner Praxis sitze und dass er es überhaupt als Arzt so nennt. Also ich kenne es ja selber, was für eine Autoritätshörigkeit teilweise dabei ist, dass man als Arzt, Ärztin so eine gewisse Verantwortung trägt, so eine Allwissenheit, Allmacht auch. Und ich fand das so blöd, diese Situation, und konnte auch gar nichts sagen. Er war sowieso sofort wieder weg. Ich bin in diesen Momenten auch oft einfach nur sprachlos. Und deswegen finde ich so toll, dass du das betonst, dass wir einfach mal aufhören sollten, diese Begrifflichkeiten so fest zu definieren, teilweise aber auch mit Unwissen zu überfrachten. Nur weil man es vielleicht vor 20 Jahren ein, zwei Mal mit den eigenen Kindern erlebt hat, heißt es nicht, dass man Expertin auf diesem Gebiet ist. Und deswegen bin ich so froh, dass ich mit dir spreche, die wirklich dieses weite Bild hat, natürlich auch eine lange Erfahrung schon mitbringt und ja einfach diese Sensibilität hat, auch im Umgang mit diesen ganzen individuellen Familien. Vielen Dank dafür einmal. Okay, ich würde sagen, es kamen noch viele Fragen. Das schließt, glaube ich, ganz gut daran an, wie lange noch Milch wichtig ist für die Hirnentwicklung nachts und vielleicht auch tagsüber, dass man so, wenn man es überhaupt sagen kann, das grob einmal besprechen kann. Weil ich glaube, ganz oft wird ja auch bei den Familien und hatte ich auch ganz doll drin diesen Gedanken, wenn ich erstmal abgestillt habe, dann werden die Nächte automatisch besser. Und wir hatten auch persönlich das Problem, wollen wir das dann jetzt mit Fläschchen quasi nachts ersetzen? Spoiler, hat bei uns überhaupt nicht geklappt. Er hat nie irgendwie Fläschchen oder Nuck akzeptiert, vor allem nachts nicht. Wieder viele Fragen auf einmal, kannst du mir folgen?
Ja. Also das eine ist ja, wie lange brauchen die Kinder nachts das Fläschchen? Und das ist so ein bisschen wie zu fragen, okay, welche Obst- und Gemüsereihenfolge verteile ich denn richtig über den Tag, damit mein Kind ausreichend und umfassend ernährt ist? Und dann ist halt die Antwort, kommt drauf an, weil Nährstoffe halt einfach in unterschiedlicher Form zugeführt werden und manche Kinder brauchen die Milch länger als Teil ihrer Ernährung und manche Kinder nicht so lang. Dieser Satz, der immer rumspukt, im ersten Lebensjahr ist Milch noch Hauptnahrungsmittel, bedeutet nicht, dass es mehr als 50% sein muss, sondern Hauptnahrungsmittel kann auch einfach heißen, dass es einfach der größte Anteil eines Einzellebensmittels ist. Und wenn ich nebenher 20 verschiedene andere Lebensmittel, also ich mache jetzt mal eine überschlagene Prozentzahl, wenn ich jetzt 18 Lebensmittel habe, die alle 5% einnehmen und dann 10% Milch dabei habe, dann wäre es immer noch das Hauptnahrungsmittel. Also deswegen auch da wieder, ne, mit Definitionen im ersten Lebensjahr. Ich finde, relativ aussagekräftig war für mich immer in dem Buch von Dr. Renz-Polster, wie Kinder wachsen oder so ähnlich. Das Grüne mit dem Entchen drauf. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Vielleicht kannst du da nachher mal nachschauen.
Können wir rausfinden und schreiben es rein in die Shownotes, ja.
Da schreibt er, dass einfach von der Gehirnentwicklung, die im ersten Lebensjahr das Hirnvolumen sich verdoppelt und dann eben auch, wie es sich weiter noch, wie das Gehirn weiterhin noch wächst vom Volumen her. Und allein davon kann man halt einfach ableiten, dass da sehr, sehr viel Entwicklung da ist. Gleichzeitig ist halt immer die Frage, also ich meine, die Gehirne wachsen ja auch bei Flaschenkindern, und die trinken auch nach ihrem Bedarf und Gehirne hören auch nicht auf zu wachsen, deswegen, weil die Kinder nachts keine Nahrung mehr kriegen. Und das zeigt wieder, wie, wenn wir Studienergebnisse haben, die sagen zum Beispiel, Stillen macht Kinder schlauer, dann wird es sehr schlagwortartig durch die Medien gezogen, ohne genau zu gucken, okay, was ist denn da, was sind denn die Kofaktoren und was ist denn das eigentlich für eine Studie, sondern es werden oft nur Schlagworte durch die Medien gepeitscht. Deswegen würde ich mit solchen Pauschalaussagen total vorsichtig sein. Ein Kind braucht so lange nachts Nahrung, bis es keine Nahrung mehr braucht. Und wenn jetzt eine schwangere Person nachts Nahrung braucht, dann, ja, dann ist die halt eine erwachsene Person und braucht halt trotzdem nachts Nahrung. Und da ist erstmal nichts Schlimmes dran. Na klar, wenn wir die ganze Zeit Fürsorge betreiben müssen, auch nachts, dann ist das anstrengend. Und dann sollten wir gucken, wie wir es entspannter gestalten können.
Danke, dass du das sagst, weil das spricht auch etwas in mir an. Auch aktuell, vielleicht auch einmal zum Update für all die, die zuhören. Wie gesagt, mein Sohn ist 22 Monate alt. Seit 3-4 Wochen haben wir das nächtliche Abstillen geschafft in dem Sinne und auch nicht durch Fläschchen oder irgendwas ersetzt, weil er das auch nie wollte. Ich hatte mehrere Abstillversuche, vor allem nächtlich, schon hinter mir. Wir haben es dann so geschafft tatsächlich, dass ich doch erst tagsüber mit Stillen reduziert angefangen habe, damit dieses nächtliche Abstillen für ihn leichter ist. Ich glaube, das lag auch viel am Verständnis. Also wie gesagt, das ist alles meine persönliche Erfahrung. Ich hatte so Kinderbücher dabei zum Abstillen, die wollte er partout nicht angucken, als hätte er ganz genau gewusst, in welche Richtung das geht. Wenn ich das Buch mitgebracht habe zur Couch, hat er das immer sofort weggeworfen, obwohl er sonst jedes Buch liebend gerne anschaut. Trotzdem habe ich über, ich glaube, 3 Wochen lang mit ihm jeden Tag darüber gesprochen, habe ihm erklärt, dass die Brust demnächst nachts schlafen wird. Wir schlafen alle, wir sind müde. Und siehe da, dann hat dieses nächtliche Abstillen bei uns geklappt. Es gab 2 schwierigere Nächte, wo ich ihn auch mal tagsüber, wo ich ihn dann nachts auch mal in der Trage hatte. So, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, nachdem ich mir kurz diesen Abriss gegeben habe. Du hast gesagt, dass es ganz unterschiedlich ist, ob Kinder nachts Nahrung benötigen oder nicht. Und das finde ich schön. Darauf wollte ich auch hinaus, dass du das nochmal so genau sagst, weil ich immer dieses Gefühl habe, so, jetzt sind wir diesem Plan A, B, C gefolgt und jetzt müssen wir da ganz stringent, ganz dogmatisch dranbleiben und alles, was mich davon abweichen lässt, dann mache ich einen Fehler, dann verwirre ich vielleicht auch mein Kind, dann bin ich schuldig. Das waren ganz starke Gefühle bei mir, die dabei waren. Ich glaube, deswegen bin ich auch damals auf dich zugekommen, weil ja ein Abstillversuch von uns eigentlich schon gescheitert war, ich aber mir nicht erlauben konnte, diesen Rückschritt vor mir zuzugeben und auch wirklich zu gehen. Ich habe mich so schlecht gefühlt in dieser Zeit. Und darauf wollte ich nochmal hinaus. Einerseits, dass du ja sagst, man muss einfach auf das Kind gucken. Und jetzt meine nächste Frage auch an dich. Darf ich denn diese Rückschritte gehen oder verwirre ich dadurch mein Kind mehr? Was hältst du davon, wenn ich das jetzt auch gerade mit diesem eigenen Hintergrund geschildert habe?
Als erstes möchte ich noch ergänzen, es kommt nicht nur darauf an, was das Kind braucht, sondern es kommt ganz, ganz maßgeblich auch darauf an, was du als Mama brauchst.
Danke, ja.
Und wir können zudem, dass unsere eigenen Bedürfnisse in dieser neuen Familienkonstellation, die ja immer noch, also diese Situation ist ja immer noch neu. Also mit einem Neugeborenen haben wir eine andere neue Familienkonstellation, als es mit diesem Kind als Zweijährigem oder auch jetzt mit meinen Kindern, die sind jetzt schon 7 und 11. Auch jetzt habe ich regelmäßig neue Konstellationen, auf die ich mich neu einstellen muss. Also es ist total normal, gewöhn dich dran. Es wird immer was Neues kommen und man wird sich immer wieder schuldig fühlen und immer wieder ungenügend fühlen. Und wir dürfen jedes Mal, wenn wir dieses Gefühl haben, stoppen und hinschauen, was uns da dieses ungenügend fühlen, was das in uns geprägt hat. Und das können in verschiedenen Altersstufen auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Die werden aber ganz schnell in dieser frühen Kindheit für uns verknüpft mit dem Stillen und dem Abstillen. In unserem Kopf hängt das irgendwie zusammen. Und manchmal hilft es, das einmal auseinanderzunehmen. Du hast gefragt nach dem, ob Rückschritte okay sind. Rückschritte sind total okay und können essentiell sein fürs in Verbindung bleiben im Abstillprozess, wenn wir gerade nicht wissen, wie wir jetzt weiter navigieren können. Und du hast schon gesagt, die Navigation durch so einen Abstillprozess kann auf der einen Seite in der Theorie voll klar sein, na klar, wir lesen ein paar Bücher und dann sage ich 25 mal hoch 3, dass wir jetzt nachts, dass nachts die Brust schläft, so wie wir auch schlafen. Und dann kann mir die Realität aber trotzdem was ganz anderes zeigen. Ich habe in der Begleitung schon Kinder gehabt, die konnten schlichtweg gar nicht schlafen, ohne dass die Brust im Mund war. Die hätten ihr Grundbedürfnis nach Schlaf nicht erfüllen können. Diese Mütter waren natürlich noch mal ein Stück ausgebrannter als die Mütter, die 8-mal oder 3-mal stillen in der Nacht und die auch schon total am Ende sind. Das, wo wir im ersten Moment aber rangegangen sind, war immer unterschiedlich und wie wir vorgegangen sind. Und da waren Kinder dabei, die waren teilweise noch unter 1 und wir haben tatsächlich eine Umstellung auf Flasche auch anvisiert, deswegen, weil tatsächlich Medikamenteneinnahmen notwendig wurden, die tatsächlich nicht mit dem Stillen vereinbar waren, was super selten ist, was bei chronifizierten Krankheiten aber zum Beispiel der Fall sein kann. Wenn das Mittel der Wahl für die Stillzeit einfach keine Wirkung zeigt. Und auf der anderen Seite hatte ich schon Familien dabei, denen ihre Kinder waren schon im Vorschulalter und es gab das Stillen noch in der Beziehung. Und die Stillbeziehung hat trotzdem einfach so Aspekte gehabt, die nicht mehr tragbar waren. Und wir müssen immer nach beiden gucken, nach den Beteiligten. Und die Hauptbeteiligten sind einfach die stillende Person und das stillende Kind. Was total spannend ist, bei Zwillingen sind es 2 Stillbeziehungen, obwohl es ein Dreiergespann ist, wo manchmal auch unterschiedliche Abstillgeschichten braucht. Und wenn es 2 Stillende sind, dann muss man auch unterschiedliche Aspekte bedenken. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr individuell und wie du sagst, manchmal ist es einfach so, die Kinder riechen das. Die Kinder wollen da noch nicht rausgehen aus der Stillbeziehung. Ja, oft sind es eher wir Erwachsenen, die sagen, ne, ich mag jetzt nicht mehr. Und das ist in Ordnung. Und dann ist es gleichzeitig in Ordnung hinzugucken, okay, was brauche ich denn und wie rüste ich mich denn und wie sorge ich denn erstmal für meine Bedürfnisse, damit ich dann im Abstillprozess auch gut begleiten kann.
Sehr schön. Das trifft so auf den Punkt, denn damals, ich weiß noch, wenn ich mich an unsere Notfallstillberatung bei dir erinnere, es ging hauptsächlich eigentlich um mich. Weil ich so erschöpft war, dass die Nächte halt so waren, wie sie waren. Ich hatte mich zusätzlich unter Druck gesetzt, hatte immer dieses Gefühl in meinem Kopf, um 5.30 Uhr klingelt der Wecker, weil ich dann aufstehen muss, um in die Klinik zu gehen. Und ich weiß noch, du hast mich persönlich erstmal so schön in meiner Mama-Rolle abgeholt. Und ich hatte dann tatsächlich geschafft, mir auch zu erlauben, diesen Rückschritt nochmal zu gehen und wirklich zu hinterfragen, eigentlich will ich noch gar nicht abstillen und wir versuchen jetzt was an der Stillbeziehung an sich zu verbessern, die es mir besser möglich macht, ja, mehr Schlaf zu bekommen etc. pp., auch wie Felix besser eingebunden werden konnte, das waren tatsächlich so Dinge, die wir dann besprochen haben. Und das war total hilfreich für mich. Und ich bin auch jetzt immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich wirklich sagen wollen würde, okay, wir stillen jetzt ab. Denn mein Kind, habe ich das Gefühl, und ich kenne mein Kind am besten, zusammen mit Felix, dass er das eigentlich noch ganz schön stark braucht und dass das jetzt schon ein erster großer Schritt war, der von mir initiiert war zu diesem nächtlichen Abstillen. Die Nächte sind dadurch viel, viel leichter. Ich möchte nicht behaupten, dass das nur damit zusammenhängt, denn wie gesagt, ich hatte diese Versuche ja schon vor mir. Ich glaube, es hängt auch viel einfach an der Hirnreife und seinem Alter, vielleicht auch dem Verständnis. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall ist das alles sehr, sehr individuell. Und wir kommen auch langsam schon zum Ende der Folge. Und ich merke, dass wir jetzt geschafft haben, ein paar Fragen einzubinden. Aber dass das Thema einfach so groß und so komplex ist, dass ich hoffe, dass ihr trotzdem auf jeden Fall was mitnehmen konntet und einfach merkt, was für ein Fan ich von Tabea bin und sie das auf jeden Fall hier bewiesen hat mit ihren Antworten, die ich so klar strukturiert fand und trotzdem auch so sensibel und persönlich. Dass ich einfach nur noch mal, vielleicht kannst du diese letzte Frage noch mitnehmen, wie das mit dem Stillen und dem Schlafverhalten wirklich zusammenhängt, dass wir das einmal noch kurz machen, bis wir noch mal ja auf ein paar abschließende Fragen eingehen.
Also es gibt einfach daher einen Zusammenhang, weil mit zunehmendem Alter mehr Kinder abstillen und parallel die Schlafentwicklung unaufhaltsam ist. Die Schlafentwicklung dauert roundabout 3 Jahre, bei manchen eben länger, bei manchen kürzer. Man sieht es ganz gut daran, dass manche in der Grundschule noch einen Mittagsschlaf brauchen und sonst nicht über die 24 Stunden kommen. Also Schlafentwicklung ist eben auch wieder was eine große Varianz hat. Und da werden oft auch viele Sachen miteinander, also ich mache ja auch Schlafberatung, viele Sachen miteinander vermischt, dass eben gemeint wird, dass es so einen direkten Zusammenhang gibt. Es ist einfach ein bisschen komplexer, aber da reicht die Zeit jetzt gerade tatsächlich nicht mehr zu.
Ja, aber ich finde es schön, dass du das nochmal betonst, weil ich finde, dass es dieses ganze Thema Schlafen und Stillen auch vor allem in der Kombi miteinander ist so mit Vorurteilen belastet, wie oft ich diesen Spruch gehört habe. Ich habe mich irgendwann gar nicht mehr getraut zu sagen, dass ich müde bin, weil immer sofort kam, ja, dann still doch endlich mal ab. Oh, ja, es liegt aber nicht nur daran. Und dann habe ich mich immer einerseits wurde ich wütend, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen, gleichzeitig hatte ich in mir diesen ganz kleinen Zweifel, vielleicht liegt es doch daran. Es ist so komplex, deswegen finde ich auch deine Kombi so schön, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was du eigentlich für tolle Ausbildungen hast, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, nachdem wir jetzt hier einige große Themen umrissen haben. Du bist, glaube ich, Kinderkrankenschwester eigentlich in der ursprünglichen Ausbildung.
Genau.
Dann erklär uns bitte.
Ja,
erzähl gerne. Also,
genau, ich bin Kinderkrankenschwester. Ich habe relativ kurz auf Neonatologie und Pädiatrie gearbeitet und dann relativ lange auf Wochenstation. Das heißt, ich habe gerade vor allem den Anfang der Stillbeziehungen einfach viel begleitet, habe dann eine Weiterbildung zur IBCLC-Stillberaterin gemacht. Das ist eine internationale Qualifikation, die zwar in Deutschland keine Berufsbezeichnung ist, aber eben durch diese internationale Anerkennung, auch in Deutschland Anerkennung findet. Man findet inzwischen in vielen Kliniken, dass man wirbt damit, dass man IBCLCs hat. Man sieht sie nicht immer so wirklich, man muss ja danach fragen. Und dadurch, dass auf Wochenstationen das endlich im Moment der Geburt auch gleichzeitig Fragen zum Schlafen mit aufkommen, war das immer Thema in Beratungssituationen, sowohl auf Wochenstationen als auch dann in der Stillberatung, als ich mich selbstständig gemacht habe, und ist natürlich auch dann über das restliche Kleinkindleben einfach etwas, was uns sehr, sehr an Grenzen bringen kann und wo ich dann auch nochmal tiefer eingetaucht bin, wo ich heute auch in der Ausbildung mit involviert bin als Dozentin und Infogeberin für zukünftige Schlafberaterinnen, wo ich also auch das Wissen mit anderen Multiplikatoren teilen kann. Und ich glaube einfach, dass wir da immer noch mal sehen müssen, dass unheimlich viele Informationen da draußen sind. Das fängt schon bei Schlaftabellen, Schlafzeitentabellen an und Schlafregeln an und hört da lange noch nicht auf, die einfach uns auf falsche Dampfer leiten und dazu führen, dass wir unsere Kinder sehr, sehr früh möglichst programmieren wollen, anstatt zu verstehen, wie schlafen sie eigentlich. Genau. Ich habe ansonsten total viele Weiterbildungen gemacht, die passen hier gar nicht rein. Eine relevante vielleicht noch so für den, gerade für den Anfangsbereich, ist das Babyverstehen. Das ist noch nicht so verbreitet in Deutschland. Es gibt 5 Babylaute, von denen erzähle ich auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder, mit denen man sich leichter tun kann, die Babys zu verstehen. Das hilft uns im Bereich Stillen, das hilft uns im Bereich Weinen, das hilft uns im Bereich Schlafen. Und so kombiniere ich häufig meine verschiedenen Ausbildungen dahingehend, dass wir für den Teilbereich, wo wir jetzt gerade drüber reden, ob es eben ums Abstillen geht oder um andere Sachen, dass wir da das beste Outcome für die ganze Familie haben, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich überzeugt bin, dass jede Familie, jedes Baby einfach das Beste verdient hat und ein gutes Miteinander. Und es sind nicht immer rosa Wolken im Familienleben. Und zu mir kommen viele Familien, wo neurodivergente Elternteile dabei sind oder wo Kinder intensiver sind, wo es natürlich am Anfang noch keine Diagnose gibt, aber womöglicherweise irgendwann was dazu kommt. Und wir wollen einfach, oder das ist das, was diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, einfach wollen, ist, dass wir sensibel miteinander umgehen und achtsam miteinander umgehen, auch gerade, wenn wir das vielleicht selber als Kinder in unserer Kindheit nicht immer so erleben durften.
Ach, sehr schön. Ich danke dir. Und ich wollte auch noch verweisen für diejenigen, die jetzt vielleicht unter euch Zuhörenden sind, die auch denken, ach ja, abstillen, bin ich auch mittendrin oder habe ich auch schon öfter versucht oder ach, vielleicht darf es auch noch ein bisschen in der Ferne sein, aber es interessiert mich trotzdem. Du hast auch einen Abstill-Check. Wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Shownotes. Das sind, glaube ich, 15 Fragen, wo man einfach mal sich so ein bisschen durchklicken kann, wie gerade der Stand der Stillbeziehung ist. Und es gibt noch ein Gruppencoaching, glaube ich, liebevoll stillfrei. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen, inwiefern das hilfreich sein könnte?
Genau, also am besten schaut man sich gern auch mal auf der Webseite um. Ich schaue immer, dass ich auf Instagram die Top 3 Postings immer möglichst aktuell halte, aber gerade sind sie das nicht. Vielleicht sind sie demnächst wieder, oder wenn du die Folge hörst, sind es vielleicht wieder aktuell. Ansonsten genau über meinen Linkbaum und über meine Webseite tabealaue.de kann man sich eigentlich gut orientieren im Bereich Stillvorbereitung, also alle Sachen, die schon früh relevant sind, bei Stillproblemen, zum Thema Babyschlaf und zum Thema Abstillen. Und da ist auch der Abstillcheck und das liebevoll stillfrei verlinkt. Und da kann man sich dann gut einlesen, genauso wie das Babyschlaf, die Babyschlafbegleitung, tränenfrei zu guten Nächten. Genau. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, nochmal tiefer in das Thema einzusteigen, was gerade relevant ist.
Sehr schön. Und ich habe gerade gemerkt, weil ich mich doch gefragt hatte oder wir uns gefragt haben, wie man diese Frauen besser erreichen kann. Ich würde jetzt hier einfach mal so in den Raum stellen, dass es ein sehr, sehr schönes Geschenk zur Geburt wäre, vielleicht sich mal in diese Richtung zu orientieren und nicht nochmal die Blumen oder den 10. Strampler irgendwie zu holen. Vielleicht auch mal als Gruppe sich zusammenzutun und der Mama oder generell der Familie damit ja was Gutes zu tun. Das wäre doch mal eine schöne Idee, oder?
Total, ja. Voll gut.
Ich hätte mich mega gefreut. Also das kommt auf meine Wunschliste, falls es irgendwann ein zweites Kind gibt, was es, glaube ich, geben wird. Ja, okay, sehr schön. Tabea, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich bin noch mal begeisterter von dir und du hast einfach so ein Riesenwissen. Also ihr Lieben da draußen, wenn euch das auch so gut gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt Tabea auch sehr gerne bei Instagram. Wir verlinken ihren Insta-Kanal auch nochmal hier in den Shownotes. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut da draußen und dass ihr, egal wo ihr gerade in welcher Phase mit Kind, Kleinkind, Säugling auch seid, dass es euch gut geht, dass ihr auf euch achtet. Und wir verabschieden uns. Mach's gut, Tabea.
Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir total Spaß gemacht mit dir.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.